Wir wollen miteinander das Lied singen von Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden, 85. Die Verse 1 und dann 3 und 4 und 6 vom Lied 85. Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken?
Thank you.
Lamm Gottes, du gekreuzigter Heiland, Jesus Christus, wir versammeln uns unter deinem Kreuz und können nur sagen, danke für dein Leiden und Sterben. Und es war bitter nötig, weil wir uns selber nicht lösen konnten aus so vielen dunklen Verstrickungen und aus der Gottesferne. Und danke, dass du die Tür zum Vater aufgestoßen hast, dass die Liebe nicht nur ein Spruch ist, sondern erfahrbar über der massiven Schuld unseres Lebens. Und dass du jetzt eine Vergebung erwirkt hast, eine Versöhnung, dass wir die Schuld, die uns bedrängt und die uns Not macht, das Versäumte und das Falsche und die Sünde einfach niederlegen dürfen und du sie völlig auslöscht, ganz vergibst. Wir können nur danken und dich preisen. Und wollen dich lieb haben und alles Böse meiden. Herr, mit bewegtem Herzen wollen wir in der Stille mit dir weiterreden. Danke, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde. Amen. Wir singen jetzt mit dem Klavier zusammen das Lied Jesus Christus starb für mich in dem Liedheft an Ihren Plätzen 717. 717. Nun schlagen Sie bitte auf Jesaja 53, 706 ist die Seitenzahl in Ihren Bibeln. Jesaja 53, einer der trostlosesten Orte im Heiligen Land, ist die Straße, die von Gaza hinunterführt durch die Wüste. Und dort war Philippus hingeschickt worden vom Herrn. Und er sieht plötzlich eine ganz großartige Kutsche und dort ist ein Schwarzer drin, ein Superminister der Königin Kandake. Und das, was mir an der Geschichte immer gefällt, im Altertum las man laut, bei uns liest man leise und dann fliegt man über die Zeilen weg. So hört der Philippus und fragt, verstehst du auch, was du liest? Und das wollen wir jetzt laut miteinander lesen, das ganze Kapitel Jesaja 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Tätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. 93.
Thank you.
Wir fahren dort fort, wo wir gestern Abend aufgehört haben, Johannes 19, kommen jetzt an Vers 17 bis 22, diese wenigen Verse. Johannes 19, 17 bis 22, Seite 136 im Neuen Testament. Sie nahmen Jesus aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Ein ganz sicherer Hinweis, dass Jesus das mehrfach gesagt hat. Auch wenn wir kein originales Zitat im Evangelium haben. Sonst wäre das nie so gewesen, dass sie sagen, das hat er doch immer gesagt. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Immer wenn man die Passionsgeschichte liest, fällt auf, wie nüchtern, sachlich, knapp das alles erzählt wird. Nur ein paar wenige Worte. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir heute am Karfreitag eine Totenfeier abhalten würden, dann wären eine Menge mitfühlender, sentimentaler Worte nötig. Das Evangelium gibt uns dazu keinen Anlass. Und wenn manchmal das unter Christen auch missverstanden wird mit dem Karfreitag und sie das in die Nähe rücken, einer Demonstration für die geknechteten und unrecht behandelten Menschen zu einer Menschenrechtsaktion. Achten Sie mal drauf, im Evangelium kein Wort der Anklage, wie wir es kennen aus den politischen Demonstrationen. Das Evangelium will uns was ganz, ganz anders sagen. In diesem Passionsbericht wird wie im ganzen Evangelium unser Blick immer nur auf Jesus gerückt. Und er ist nicht bloß einfach das Opfer, das sie schlagen und das sie höhnen, sondern der erste Satz in unserem Abschnitt: Und sie nahmen ihn, und dann, und Jesus schreitet mit einer Würde wie ein König in dieses Leiden hinein, und er handelt. Das ist ja unübersehbar im ganzen Passionsbericht. Da heißt, er hat sein Leben selbst hingegeben. Sie haben es ihm nicht bloß genommen. Jesus handelt. Und ich habe das heute überschrieben: Der König der Schmerz. Ich möchte Ihnen das Königliche an Jesus zeigen. Wie er herrscht, wie er regiert. Gerade da, wo es so aussieht, wie wenn die Menschen nach ihrem Gutdünken und mit Laune und Lust einfach handeln. Jesus herrscht als der König. Ich habe immer noch so vor Augen das Bild, das ich in meinem Leben oft gesehen habe. 1871, Sie kennen das wahrscheinlich, dieses Bild, als Wilhelm von Preußen der Erste im Spiegelsaal von Versailles als König ausgerufen wurde. Ein berühmtes Bild, da stehen die Adligen Deutschlands zusammen, kurz vor dem donnernden Hurra glaube doch, badische Großherzog hat das erste Hoch auf den Kaiser ausgebracht. So eine festliche Versammlung und all die Würdenträger drumherum. Kann man das vergleichen? Die Kreuzigung Jesu und der Jubel, der ihm entgegensah, das sind doch bloß Leute, die spotten, die hassen, die neugierig gaffen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch das andere mithören, wie es etwa in der Offenbarung steht. Und ich habe mich gefreut, wie der Chor heute auch unseren Gottesdienst so eröffnet hat, wie der Johannes dort am Ende seines Lebens die ganze Schau in diese wirre und dunkle und unheimliche Weltgeschichte hineinbekommt und dann eine laute Stimme plötzlich ruft: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, seines Messias. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Karfreitag ist ein Siegestag, ein Freudentag, weil Jesus natürlich ist der Priester, der die Welt versöhnt, aber er handelt in königlicher Vollmacht. Und wenn in unserer Welt so viele das nicht verstehen, und wenn noch so wenig ihm zugejubelt wird, dann wollen wir umso lauter das heute tun an diesem Karfreitag und ihm die Ehre geben und ihm danken, dass er eine Versöhnung für uns geschaffen hat, die wirksam und gültig ist. Jetzt muss ich zuerst darüber reden, Jesus will herrschen. Jesus will herrschen. Auch in dieser Passionsgeschichte. Äußerlich sieht man es überhaupt nicht. Darum waren die anderen auch blind dafür. Sie hatten nur das Bild des stummen Lammes, das hingeführt wird und geschlachtet wird. Und in diesem ganzen Passionsgeschehen, es wird uns gezeigt im Evangelium, steht dieses, wie Jesus bis zum Schluss mit dem Vater ringt, ist nötig, Vater, muss ich diesen Weg gehen? Ja, Vater, ich will den Weg gehen. Es geht nur um eine Frage in der Passionsgeschichte, es geht nicht ums Unrecht der Menschen und um die Bosheit der Herzen. Es gibt keinen anderen Weg der Welterlösung. Wenn es das geben würde, dass irgendein Mensch durch eigene Willensanstrengung, durch Kasteiung, durch seine Moral sich da vor Gott angenehm machen könnte und seine Versäumnisse und seine Schuld büßen könnte, wenn das möglich wäre, hätte Jesus nicht sterben müssen. Und Jesus will herrschen, er will dieses große Wunder der Welterlösung erringen. Und darum geht er diesen Weg und er gibt sein Leben her, er trägt diesen Balken des Kreuzes. Und Johannes zeigt das so schön in seinem Evangeliumsbericht. Sie nahmen ihn, aber Jesus geht und trägt diesen Balken. Zu einer Erinnerung für uns, es ist nötig, ganz dringend nötig. Ludwig Hofacker hat ja drastische Bilder immer in seinen Predigten und da sagt er einmal, dass Jesus auferstanden ist, ist kein Wunder. Ist doch selbstverständlich. Wenn Jesus die Welt geschaffen hat durch sein Wort, er sprach und es geschah, wie soll Jesus im Grabe bleiben können? Und Jesus, der das Leben ist, der kann doch nicht vom Tod eingeschlossen werden. Ganz selbstverständlich, dass Jesus aufersteht. Aber das, was am Karfreitag geschah, sagt Hofacker, das ist ein Wunder. Dass Jesus freiwillig sich so weit erniedrigt. Für wen eigentlich? Für lauter Leute, die Gottes Ehre mit Füßen getreten haben, die seine Gebote missachtet haben, die Gott nicht gedient haben. Aus lauter Liebe zu den Verlorenen geht er hinunter und trägt diese irdische Menschenexistenz stellvertretend für uns, um uns zu lösen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sie unsere Schmerzen. Jesus will die vielen zur Beute haben. Darum ist Karfreitag geschehen, dass viele Menschen an Jesus, ihren Heiland, glauben. Dass viele Menschen erkennen, meine Sünden hat er getragen. Für mich ist er gestorben. Gehören Sie dazu? Ich habe Ihnen vorhin erzählt von dieser Geschichte, als der Philippus an dieser Straße, der Wüstenstraße, so heißt es extra noch in der Bibel, diese Kutsche sieht und dem Kämmerer lauscht, wie der da drin aus dieser Rolle liest. Ein armes Lebensschicksal. Er hat ja sicher in Jerusalem gesucht nach dem Heil. Und ihm war der Tempel versperrt. Er durfte nicht hinaufgehen. Und so kehrt er wieder heim und hat nur diese Schriftrolle dabei. Eigentlich war es eine freche Frage, die der Philippus da stellt. Verstehst du auch, was du liest? Ich weiß nicht, welcher hochgestellte Herr das ertragen würde, wenn sie im Eisenbahnabteil irgend so einen Zeitungsleser gegenüber fragen, verstehen Sie eigentlich auch, was Sie lesen? Der wird sagen, sind Sie verrückt? Geht Sie in Dreck an? Und der Kämmerer sagt, wie soll ich verstehen? Es gibt nur eine Erklärung für dieses wunderbare Prophetenwort. Dieser Abschnitt, der seit Jahrhunderten in keiner Synagoge der Welt mehr gelesen wurde. Ganz früh hat es angefangen, dass es aus den Lesungen der Synagoge gestrichen wurde. Die Schlüsselstelle des Alten Testaments. Wer ist das denn? Es gibt keine andere Lösung. Sie können alles andere einsetzen. Das ist Jesus Christus, gestorben am Kreuz. Und als der Philippus das dem Kämmerer erklärt, da gibt es bei dem Kämmerer, bei dem Afrikaner, eine spontane Reaktion. Darf ich mich taufen lassen? Ich möchte dem gehören. Es geht nicht um die Taufe. Es geht um das. Ich möchte dem Jesus gehören. Das soll für mich geschehen sein. Und ich habe nur den Wunsch, dass Sie heute sagen, ich will auch zu dieser großen Schar gehören, die den König Jesus anbetet. Und das, was Jesus so wichtig war, dass er Gerechtigkeit schafft. Jetzt will ich brechen mit den dunklen Dingen meines Lebens. Das ist ja der Schritt zu dieser Königsherrschaft Jesu. Er soll der König und Gebieter meines Lebens sein. Ich möchte ihm folgen, mich von ihm leiten lassen. Ich will in seine Spuren treten, ihm nachfolgen. Jetzt möchte ich noch ein Wort sagen zu den Schmerzen und zu den Leiden. Der König der Schmerzen will herrschen, aber jetzt warum gerade mit Schmerzen und mit Leiden? Schmerzen sind das Schwerste, was man in diesem Leben ertragen muss. Schmerzen sind wahrscheinlich noch schwerer zu ertragen als der Tod. Und weil wir Menschen so eine Angst haben vor Schmerzen, haben sie ja die Folter sich immer so zum Prinzip gemacht, dass man einen am schlimmsten unter Druck setzen kann, indem man ihm Schmerzen androht. Und dann ist einer ganz weich. Schmerzen, das ist furchtbar. Schmerzen sind auch sinnlos. Wenn Schmerzen zur Genesung beitragen, dann kann man sie leicht ertragen. Aber wenn Schmerzen einfach bloß so zermürben. Und Jesus hat die Schmerzen getragen und hat das Leiden ertragen und er hat in seinem ganzen Weg seiner irdischen Existenz gelitten. Weil so viel in dieser Welt gelitten wird und so viel Schmerzen ertragen werden. Ich sage das oft auch bei Kranken und Leidenden. Niemand kann dich so verstehen wie Jesus, dein Heiland, der die ganzen tiefen des Leidens ausgehalten und getragen hat. Und wir sagen ja manchmal, wenn uns so etwas Schweres kommt, warum gerade ich? Warum muss ich das gerade ertragen? Jetzt müssen Sie umgekehrt fragen. Warum gerade er? Warum hat gerade Jesus diese Schmerzen getragen? Weil das mein natürlicher Lebensweg ist. Sie können Gott nur danken, wenn Sie heute keine Schmerzen haben. Es ist ein Geschenk, wenn man schmerzfrei sein kann. Ein Wunder. Weil Leiden und Schmerzen zu unserer Welt gehört, zu unserer irdischen Existenz. Und Jesus hat diese, unsere Todesexistenz auf sich genommen. Wenn man das Leben mal so überdenkt, muss man ja sagen, das ist ja wie so ein Warten auf den Tod. Nun, wenn man so in den Frühling heute hineingeht, empfindet man das nicht so. Aber die alten Menschen empfinden stärker oder die Kranken. Was muss ich jetzt noch leiden? Was steht vor mir? Ich habe schon Leute getroffen, die sagen, du darfst das nicht so drastisch sagen. Da löst du bei Leuten eine Psychose aus. Wenn wir so sitzen wie vor der Hinrichtung. Wir warten. Wann läuft die Stunde meines Lebens ab? Aber in Wirklichkeit ist Menschenleben so. Voller Schmerzen und Krankheit und dann begrenzt vom Todestor. Und Jesus ist da hineingetreten und sein Kreuz ist doch gerade das Hoffnungszeichen, dass es nicht dunkel bleibt, dass ich keine Todesexistenz mehr bin, sondern dass ich eine Hoffnung des ewigen Lebens habe. Durch Jesus. Er ist auferstanden und lebt, weil er meine Todesexistenz aufgebrochen hat. Und darum ist nicht bedrückend, wenn ich lebe in dieser Zelle und warte auf mein Ende. Sondern ich habe eine Hoffnung und ich will jeden Tag meines Lebens heute schon darbringen, im Morgenglanz der Ewigkeit. Und ich freue mich, das einzige Hoffnung, die ich in dieser Welt habe, dass ich mit Jesus hinausblicken kann über die Grenzen dieser vergehenden Welt. Und darum hat Paulus, wo er nur hinkam, ein Thema gehabt. Hat vom Kreuz Jesu gepredigt. Dass alle Evangeliumspredigt Christuspredigt sein muss, das ist klar. Aber alle Christuspredigt muss Kreuzespredigt sein. Nicht ein Thema unter vielen. Sondern, dass ich euch Christus vor die Augen gemalt habe als den Gekreuzigten. Wie der unsere Todesexistenz nimmt, unser verfehltes Leben und abschließt. Jetzt leg das weg. Er schenkt dir heute das neue Leben. Christus lebt in dir, so steht es im Galaterbrief. Oder wenn es im Korintherbrief Paulus sagt, das ist eine Torheit für die Griechen, für die Denker und für die Juden ist ein Ärgernis. Und ich habe doch immer wieder von dieser Predigt des Kreuzes anfangen müssen, weil darin göttliche Weisheit und göttliche Kraft steckt. Da kommt die Kraft Gottes in dein Leben. Da, wo du merkst, mein irdisches Leben, das ich selber nicht ändern kann, gefangen ist unter so dunkle Verstrickungen, wird frei gemacht durch die Vergebung des Blutes Jesu. Und Christus kommt in mein Leben und macht aus mir einen neuen Menschen. Ich darf das erfahren und erleben. Wir hatten eine liebe Frau in unserer Gemeinde, gehört zu den ganz treuen Mitarbeitern. Vor Jahren hat sie der Herr heimgeholt. Und sie war sehr schwer leidend. Und das vergesse ich nicht, wie sie, als sie nur noch im Schlafzimmer gepflegt wurde, mich gebeten hat, ich soll doch ihr ein Bild des Gekreuzigten, ein Kruzifix auftreiben. Aber ich bin so ein Feind von Symbolen, ich bin so ein Freund von Realitäten, deshalb pflegen wir die Symbole nicht so. Und ich habe dann lange in der Kirche gesucht und irgendwo im Keller noch ein altes Kruzifix gefunden. Dann habe ich es dann gebracht und sie hat gewollt, dass man es auf den Schlafzimmerschrank oben drauf stellt und sagt, ich will den ganzen Tag, bis es dunkel wird und nachts, wenn man das Licht anknipst, ihn sehen. Er, der für mich starb, das ist der Trost, weil ich mich selber nicht lösen kann. Ich sehe überall nur meine Todesexistenz. Aber da ist garantiert, Jesus starb für mich, damit wir leben. Und das war nicht umsonst, und das hat er geschaffen für dich und für mich. Der König der Schmerzen und der Leiden. Der König, der Schmerzen, er will herrschen. Und er will uns herausreißen auch aus unseren Leiden und Schmerzen. Und das kann niemand mehr ungeschehen machen. Das kann niemand mehr ungeschehen machen. Pilatus hat ja einen Titulus, hat man damals ja eine Tafel oben anbringen lassen. Damit die Kreuzesstrafe richtig abschreckend wirkt, hat man nochmal das oben hingeschrieben. Und das ist ja wieder so typisch, wie es Evangelium erzählt. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie handeln alle nach ihrer bösen Fantasie und Gott macht daraus Heil. In der ganzen Passionsgeschichte wunderbar. Darum eignet sich das gar nicht als so eine Geschichte, wo man über die Bosheit der Menschen redet. Wie Gott das alles umwandelt und in Segen umsetzt. Da steht das also drauf, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die wollen noch, dass er da Anführungszeichen hinmacht. Und sagt, das war doch nur ein Zitat von Jesus. Und sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das ist ja zum ersten Mal in der ganzen Passionsgeschichte, dass der alte Militär und Offizier Pilatus endlich wieder Format hat. Vorher war er ja ein Weichei. Der hat ja gemacht, was die Leute wollen. So rum und überall. Der hat ja gar nicht Mut gehabt, irgendwo zu stehen und Position zu beziehen, aus lauter Angst vor den Menschen. Jetzt hat er endlich Festigkeit und sagt, es bleibt dabei und das gilt. Nicht wichtig, was der Pilatus geschrieben hat. Ist ja kein Gesetz der Meder und Perser, wie man sagt, das auch nicht umgestoßen werden kann. Viel, viel mehr gilt das von den großen Worten Gottes. Und das schlimmste Verbrechen der Christen ist, dass sie dauernd am Wort Gottes rumrütteln. Wo Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Was wir gelesen haben von Jesaja 53, ist gültig bis in alle Ewigkeit. Das kann die Hölle nicht, das können Sie nicht auch in Ihren Zweifeln außer Kraft setzen. Das kann nicht die versammelte Theologenschaft und der Hohe Rat und wer da kommt. Es gilt, alle Gottesverheißungen sind ja in Jesus, ja in ihm, Gott zu lobe für uns. Sind sie erfüllt in Jesus? Und das ist in Kraft gesetzt noch viel mehr, als ein Pilatus sagt, ich habe es geschrieben, gilt das für die Verfügung Gottes. Jetzt um was geht es denn da in Jesaja 53? Damit wir Frieden hätten. Damit wir leben, Gott zu ehren, etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Damit unser Leben erneuert wird durch Christus. Damit das geschieht, vom Kreuz Jesu sollen Wirkungen ausgehen, große Wirkungen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. In der Welt können Dinge passieren, dass uns Hören und Sehen vergeht. Aber eins, das geht überhaupt nie. Dass Gottes Gnade von dir weicht. Diese Gnade, die im Kreuz Jesu dir gilt. Dass er seine Hand von dir lassen würde. So sehr Jesus die Tiefe deiner Versäumnisse und deiner Schuld sieht, er lässt dich nicht los. Oh, Gnade Gottes, wunderbar, amazing grace. Wie groß ist die Gnade! Und Menschen, die das erkannt haben, die waren verändert und erneuert und beglückt. So groß, dass wir an der Passionsgeschichte jubeln dürfen. Danke, Herr, dass das gilt unumstößlich. Und wenn so viele Spötter und Zweifler dran rumkritteln, wir wollen uns an deinem Kreuz festhalten. Und in ihrer Todesstunde dürfen sie sagen, soll nichts mich mehr beschweren von den alten Dingen. In Jesus vergeben und vergessen und auf ewig selig. Amen. Und nun singen wir noch, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 500. 545. Du barmherziger und treuer Heiland, wir wollen immer mehr über dein Leiden und Sterben nachsinnen, wie du unsere vergängliche Todesexistenz getragen hast, unsere Leiden und Schmerzen auf dich genommen hast. Wir verzagen oft, wenn wir die Hinfälligkeit unseres Leibes so konkret spüren und wir erschrecken vor der Macht der Krankheit, wie sie uns bedroht. Und da sind wir so froh, dass du uns eine ewige Hoffnung gibst. Und dass wir uns heute ganz in deine Hand geben dürfen. Du willst herrschen. Und du hast aus denen, die dir nachgefolgt sind, so viel geschaffen und gewirkt. Du hast Gerechtigkeit gewirkt, Heil gebracht, Licht in die Finsternis der Welt. Ach, lass das doch geschehen, dass wir deine Zeugen sind, bewegt von deiner Liebe und erfüllt von deinem Geist. Lass es doch geschehen, dass in deiner Christenheit eine Erneuerung geschieht. Dass wir nichts anderes mehr suchen als dich allein, dass wir von dir reden, von deinem Heil. Und wir bitten dich jetzt auch, dass überall in der Welt, in deiner Gemeinde, dieses große Evangelium noch viele Menschen erreicht. Die Last derer, die verloren gehen, bedrückt uns. Erzeig uns, welche Verantwortung wir haben, auch für andere Menschen. dass sie ein Lohn deiner Schmerzen werden, dass sie kommen und Vergebung und Rettung in dir finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das noch mitzuteilen, die Kirchenleitung erbittet das Opfer heute für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Und der gekreuzigte Jesus will ihnen vorangehen, will sie leiten und führen und schützen unter seinen durchbohrten Händen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.